Herder fürs Ohr. Das Schülerradio. Aus dem Herder-Gymnasium.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Radiosendung Herder fürs Ohr Special.
Ja, diese Sendung wurde von unserem Literaturkurs der 11. Klasse des Minder Herder-Gymnasiums erstellt. Mein Name ist Finn Benecke.
Ich bin Viviane Krüger und in diesem Schuljahr haben wir uns anlässlich des 75. Todestages von Max und Margarete Bruns mit dem literarisch sehr aktiven Mindener Ehepaar beschäftigt.
Jetzt erfahrt ihr, was euch in der kommenden Stunde erwartet.
Biografisches: Wie sah das Leben des Autors und Verlegers Max Bruns aus?
Feministisches: Konnte sich Margarete Bruns im männlichen Literaturbetrieb behaupten?
Mutiges: Das Ehepaar Bruns hat den damals umstrittenen Charles Baudelaire übersetzt.
Poetisches: Wie sah Max Bruns sich selbst als Poet?
Tödliches: Welches Verhältnis hatte Max Bruns zum Tod?
Es gibt also einen bunten Strauß literarisch interessanter Aspekte aus dem Leben des 1944 bzw. 1945 verstorbenen Ehepaars Max und Margarete Bruns. Nach der Musik legen wir los.
Herder fürs Ohr, ein Ohrenschmaus.
Du weißt doch bestimmt, dass Max Bruns damals Chef des JCC Bruns Verlags und Herausgeber des Minder Tageblatts war, oder?
Nein, das wusste ich nicht. Weißt du noch mehr über diesen Bruns? Den muss man ja eigentlich kennen, denn das MT und der Verlag sind hier in Minden ja sehr bekannt.
Deine Antwort ist nicht überraschend, denn in Michels und Angelinas Umfrage kannten die Befragten auch keinen Max Bruns, aber sie haben ihn auch dem JCC Bruns Verlag zugeordnet. Ich weiß auch nicht viel mehr über Max Bruns. Aber Angelina und Michelle haben sich mit seiner Biografie auseinandergesetzt. Die beiden nennen uns jetzt im folgenden Beitrag wichtige Fakten aus seinem Leben.
Kennen Sie einen Max Bruns?
Max? Wer? Nein, noch nie gehört. Muss man den kennen?
Bruns, der Name sagt mir etwas. Ich meine, es könnte etwas mit dem JCC Bruns Verlag zu tun haben.
Speziell über Max Bruns habe ich nicht wirklich was gehört. Aber gab es nicht einen Verlag, der so hieß?
Wie man anhand dieser kleinen Umfrage zu Max Bruns sehen kann, ist Max Bruns heute eine nicht wirklich bekannte Persönlichkeit. Jedoch hatte er einiges in seinem Leben erreicht. Wir zählen ein paar wichtige Fakten über ihn auf.
Max Bruns wurde am 13. Juli 1876 in unseren schönen Minden geboren. Er wuchs mit seinen drei Geschwistern Julius, Gustav und Anton auf. Sie lebten in der oberen Mindener Altstadt, genauer in der Obermarktstraße 26. Heute ist dort das Mindener Tageblatt. Und wie sah seine Kindheit aus?
Max Bruns ging auch hier zur Schule. Er besuchte das altsprachliche Gymnasium in Minden und machte danach eine Ausbildung als Buchdrucker. Jedoch nicht in Minden, sondern in Hannover. Als kleiner Junge hatte er den Traum, Dirigent zu werden. Jedoch ging dieser Traum nie in Erfüllung, obwohl er sehr musikalisch war. Sein späterer Beruf war durch seine Familie schon vorbestimmt. Sein Vater, Gustav Bruns, war im Besitz einer Buchdruckerei in Minden und war außerdem Verleger. Schon in seiner Kindheit interessierte Max sich für Lyrik und schrieb seine ersten Gedichte. Dadurch war er schon in seiner Kindheit als Schriftsteller tätig. Hauptthemen seiner Gedichte waren Natur, Liebe, Kunst und die Suche nach Gott. Und wie sah sein privates Leben aus?
Durch das große Interesse des väterlichen Betriebes an seinen Gedichten wurde schon sehr früh kleinere Gedichtsammlungen von Max veröffentlicht. 1899 heiratete Max Bruns seine Geliebte Margarete Siegmann. Sie kam aus einer alten bürgerlichen Familie. Außerdem war Margarete eine Märchenerzählerin und Lyrikerin. In vielen Gedichten beschrieb Max seine Liebe zu Margarete, wie zum Beispiel in dem Gedicht Liebeswunsch. Hier schrieb er:
Alles möchte ich dir verbunden tragen, dich durch sterntrunkene Stunden tragen.
Sie zogen gemeinsam in das Haus am Siemensglasi 26 und arbeiteten zusammen als Schriftsteller und Übersetzer. Außerdem war Max Bruns ein sehr begabter Musiker. Seine Hobbys waren Klavier und Geige spielen. Des Weiteren begleitete er verschiedene Opern- und Konzertsänger auf dem Klavier. Aber wie ging es nach seiner Ausbildung beruflich weiter?
1908 übernahm Max den Verlag seines Vaters, da dieser verstorben war. Dadurch war er gezwungen, als Verleger tätig zu sein. Aber nebenbei schrieb er weiterhin Gedichte und übersetzte, da er großes Interesse an der damals modernen Literatur hatte. Er hat als der Erste die Werke damals unbekannter Dichter berühmt gemacht. Er brachte Werke von Oscar Wilde, Baudelaire und vielen weiteren uns heute bekannten Dichtern heraus. Jedoch lief der Buchverlag nur 19 Jahre erfolgreich. 1929 musste Max jegliche Bestände seines Verlags verkaufen, da der Betrieb aufgrund der Wirtschaftskrise in eine Notlage kam. Und worin sah er seine Lebensaufgabe?
Max Bruns verfasste seine Lebensaufgabe in dem Zitat:
Gib der Kunst Fantasie und Rausch und göttliche Schwärmen, doch für das Leben bewahr klar dir und nüchtern den Geist.
In der Zeit zwischen 1929 und seinem Tod befasste Max Bruns sich intensiv mit der Kriegsthematik und verfasste Gedichte und Texte, in denen er sich immer wieder für weltweiten Frieden aussprach. Mitten im Zweiten Weltkrieg macht sich Max Bruns Sorgen um sein literarisches Gesamtwerk. Er schrieb seiner Brieffreundin Henriette Lehr-Balloff im November 1942 folgende Zeilen:
Ich muss den Krieg und seine Liquidierung gesund überleben, sonst bleibt alles Torso, was ich noch zu Ende zu bringen hoffte und immer noch hoffe.
Am 10. Mai 1945, kurz nach Kriegsende, wurde Max Opfer eines Raubüberfalls. Er wurde auf dem Weg zur Arbeit von zwei ehemaligen Zwangsarbeitern überfallen und schwer verletzt. Er lag 2 Monate im Krankenhaus, bevor er am 23. Juli 1945 verstarb, da er sich nicht erholen konnte. Kurz vor seinem Tod verfasste Max sein letztes Gedicht, Stilles Gebet, und hat nur noch einen Wunsch.
In dem, was deine Tiefe trinkt, möcht still ich auferstehen, der über Wunsch und Wundern wacht, Urewiger, hab auch meiner Acht.
Herder fürs Ohr. Wir haben nur eure Ohren im Kopf.
Hey Finn, du hast mir doch erzählt, dass du dich fürs Zeitungsgeschäft interessierst. Dann weißt du doch bestimmt einiges über Max Bruns, den Verleger.
Um ehrlich zu sein, weiß ich nur, dass Max Bruns der Enkel des Verlagsgründers J.C.C. Bruns im Inn war. Mehr aber auch nicht.
Das kann doch nicht sein, dass du dich da nicht auskennst. Zum Glück habe ich hier einen Beitrag über Max Bruns und sein zwiespältiges Verhältnis zu seinen 2 Berufen.
Warte mal, wieso 2 Berufe?
Max Bruns war Verleger und Schriftsteller zugleich. Meine Literaturgruppe hat dazu einen Beitrag erstellt, in dem wir auch den heutigen Geschäftsführer des Bruns Verlags, Sven Thomas, interviewt haben.
Okay, dann hören wir jetzt den Beitrag über Max Bruns im Zwiespalt zwischen Verleger und Schriftsteller von Viviane, Bianca und Melissa.
Max Bruns lebte von 1876 bis 1945 und ist der Enkel des Begründers des Mindener Tageblatts. Er war gleichzeitig Verleger und Schriftsteller und musste versuchen, das Gleichgewicht zwischen beiden Berufen zu finden. Das Schreiben war seine größte Leidenschaft, neben dem Musizieren mit seiner Geige. Ihm war es egal, ob er damit Geld verdiente oder nicht. Sein eigentlicher Hauptberuf war der eines Kaufmannes, da er den Verlag seines Großvaters J.C.C. Bruns von seinem Vater Gustav Bruns erbte. Allerdings gefiel Max Bruns der Beruf des Verlegers nicht. Er soll sogar gesagt haben, dass er lieber Musiker werden würde, als den geerbten Beruf auszuüben. Diese Aussage wird durch das Zitat von Max Bruns in seinem Brief an Bertha Huber, eine langjährige Freundin, aus dem Jahre 1929 bestätigt.
Verleger sein heißt ja Geschäftsmann sein. Und Geschäftsmann sein heißt nach außen hin arbeiten, um einen möglichst raschen Erfolgswillen. Dass ich persönlich vollkommen gegenteilig veranlagt bin, ist Ihnen aus langjährigem freundschaftlichem Umgang längst bekannt. Künstler sein heißt an sich selbst und seiner eigenen Seele arbeiten, um des Erfolgswillen. Der Einzige im Werk, nicht aber seiner äußeren Wirkung. Liegt da, wo die Persönlichkeit des Verlegers beginnt, hört meine bereits auf.
Wir haben ein Interview mit Sven Thomas geführt, dem heutigen Geschäftsführer der Bruns Verlags GmbH und Co. KG, und fragten ihn nach seinem Empfinden zum Zitat von Max Bruns.
Also ein Stück weit kann ich Max Brun verstehen. Ich glaube, bei mir finden sich auch künstlerische Attribute in meiner Persönlichkeit wieder. Ich glaube, der Max Bruns war da in sich sehr zerrissen. Er spricht ja auch von einem Geburtsfehler seiner Person, also dass er sich gegenüber seinem Vater eben nicht emanzipiert hat und sich ganz klar für das Schreiben entschieden hat. Möglicherweise auch aus seiner Sicht dadurch, dass er ja Einblick hat in diese Autorenszene, dadurch, dass ja sowohl sein Vater Verleger war und auch er natürlich literarisch hoch interessiert, sich also mit Persönlichkeiten aus der Verlagsszene, Autoren wie Paul Scherbert auseinandergesetzt hat, andererseits aber auch Briefkontakt hatte zu Hermann Hesse, wie aber auch Stefan Zweig, er an diesen aber jedoch auch erkannt hat, wie schwer es ist, sein Geld damit zu verdienen. Also im Prinzip hinter die Kulissen gucken konnte, wie teilweise das gescheiterte Existenzen waren, die jetzt versucht haben, mit diesem künstlerischen, literarischen Verfassen von Texten Geld zu verdienen. Und möglicherweise ist das dann auch mit die Entscheidung gewesen, warum er sich sicherlich schweren Herzens bei seiner Veranlagung, aber dann möglicherweise doch für das Verlags- und das Zeitungsgeschäft und die Druckerei entschieden hat.
Diese Zerrissenheit, von der Sven Thomas gesprochen hat, muss einen großen Persönlichkeitskonflikt in Max Bruns ausgelöst haben. Dieser Konflikt, den nur er selbst lösen konnte, führte schließlich zur Nachfolge seines Vaters im Verlagsgeschäft. Ob das für Max Bruns die richtige Entscheidung war, ist schwer einzuschätzen, da er nie mit dem Schreiben aufgehört hatte.
Das war ja sein Leben und seine Leidenschaft.
Genau, das Schreiben war Max Bruns Leidenschaft, die er zwar in den Hintergrund stellen musste, aber trotz dessen wahrscheinlich nie vollkommen aufgegeben hatte. Seine Frau Margarete Bruns war schließlich Märchenautorin und Übersetzerin und ließ sich genauso stark wie Max Bruns für Literatur und das eigene Schreiben begeistern.
Von daher nehme ich an, dass die immer Zeit gefunden haben, auch zu schreiben und ihrer Leidenschaft nachzugehen.
Heute ist der Verlag JCC Bruns aber nicht mehr im Besitz der Familie Bruns, sondern im Besitz der Familie Thomas. Und nun stellt sich mir die Frage, warum das so ist.
Der Max Bruns hatte mit seiner Margarete keine Kinder und von daher war eben dann die Frage, wer betreibt das Geschäft weiter? Es gab einen Neffen und dieses war mein Opa Hans Heinrich Thomas, der ähnliche Leidenschaften teilte wie auch der Max Bruns. Und aufgrund dieser Verbundenheit bat der Max Bruns bei Zeiten, den Hans-Heinrich Thomas nach Minden zu kommen und ihm hier quasi im Verlag dann zu unterstützen.
Im Jahr 1977 starb Hans-Heinrich Thomas, sodass dessen Sohn Rainer Thomas die Geschäftsleitung des Bruns Verlages übernahm. Im Gegensatz zu Max Bruns damals ist Rainer Thomas auch heute mit über 80 Jahren noch immer stark an dem Mindener Verlagshaus interessiert. Aus diesem Grund geht Rainer Thomas täglich in das Verlagshaus und führt wöchentliche Gespräche mit seinem Sohn Sven Thomas über den Verlag JCC Bruns. Zusammenfassend kann man sagen, dass es bei Max Bruns immer diesen Zwiespalt zwischen Kaufmann und Schriftsteller gab. Dieser Zwiespalt hat einen großen Teil von Max Bruns Leben ausgemacht. Aber gerade dieses Autorsein als Verleger führte auch dazu, dass Max Bruns besonders fortschrittliche Autoren in seinem Verlag veröffentlicht hat. Der literaturbegeisterte Max Bruns erkannte die literarische Qualität eines Edgar Allan Poe, eines Stefan Mallarmé und eines Walt Whitman und publizierte sie als erste in deutscher Übersetzung. Der Autor Max Bruns hat also mit seinem Mindener Verlag dazu beigetragen, dass heute weltweit berühmte Autoren damals in Deutschland erstmals wahrgenommen wurden.
Herder fürs Ohr. Wir haben nur eure Ohren im Kopf.
Ist dir schon mal aufgefallen, wie stark Frauen früher benachteiligt wurden?
Ja, Frauen hatten es vor allem beruflich schwer.
So war es beispielsweise auch bei der Autorin Margarete Bruns. Auch wenn oder gerade weil sie die Ehefrau des angesehenen Verlegers und Autors Max Bruns war.
Der folgende Beitrag über Margarete Bruns wurde von Victoria, Kimberly und Maria erstellt.
Wir sind der Frage nachgegangen, ob Margarete Bruns im Schatten ihres Mannes stand, sowohl als Ehefrau als auch als Schriftstellerin. Geboren wurde Margarete Bruns als Margarete Siegmann am 24. September 1873 in Minden. Sie wuchs in einer gutbürgerlichen Familie auf. Im Sommer 1899 heiratete sie den Verlagsbuchhändler Max Bruns. Zusammen mit ihm übersetzte Margarete Bruns unter anderem eine umfangreiche Baudelaire-Ausgabe. Margarete Bruns und Max Bruns gaben zusammen auch eine 19-bändige Gedichtsammlung unter dem Titel »Auf silbernen Seiten« heraus. Darin stellten sie die Gedichte namhafter Poeten vor, wie zum Beispiel Schiller, Hölderlin und Eichendorff. Margarete Bruns schrieb sowohl Gedichte wie die Lieder des Werdenden Weibes aus dem Jahr 1900 als auch Theaterstücke und erzählende Literatur. Sie hatte mit ihren eigenen Werken, wie zum Beispiel mit den 1913 erschienenen Märchen der Salamanderhöhle, größere Verkaufserfolge als ihr Mann Max. Dennoch bemerkte Margarete, dass sie als schreibende Frau benachteiligt wurde. Der Publizist Ludwig Jakubowski wollte beispielsweise ihre Gedichte nicht in einer Literaturzeitschrift, sondern nur in einer Frauenzeitschrift veröffentlichen.
Grund dafür war ihre Rolle als Ehefrau von Max Bruns in der damaligen Zeit, denn die Frau wurde als Helferin des Mannes angesehen, die den Haushalt organisierte und bei gesellschaftlichen Anlässen das standesgemäße Bewirten der Gäste übernahm. Wenn die Ehe von Max und Margarete Bruns nicht kinderlos gewesen wäre, hätte Margarete auch die Rolle der behütenden Mutter übernehmen sollen. Das heißt, die damalige Frau sollte nicht nach den gesellschaftlichen Vorstellungen um Haushalt und Kinder kümmern und war weniger für die Berufswelt, wie zum Beispiel in einem Verlagshaus, bestimmt. Mit dieser vorgegebenen Frauenrolle wollte sich Margarete Bruns aber nicht abfinden. Sie beschwerte sich 1897 bei Max Bruns über Jakubowskis Frechheit, sie nur in einer Frauenzeitschrift publizieren zu wollen. Sie beklagte sich, dass ihre Werke literarisch nicht genauso angemessen veröffentlicht würden wie die Werke ihrer männlichen Autorenkollegen. Solche Probleme kannte Max Bruns als Sohn eines Verlagsbesitzers natürlich nicht. Seine Literatur wurde immer im eigenen Verlag veröffentlicht, auch wenn böse Zungen behaupten, dass wegen des fehlenden kritischen Blicks die Qualität von Max' Literatur manchmal litt. Wenn man in Margaretes Büchern stöbert, dann merkte man, dass sie mit ihrer Rolle als Frau unzufrieden war. Ihre Gefühlslage zu dem Thema Männerrolle und Frauenrolle äußerte sie in manchen ihrer Gedichten. Beispielsweise im Gedicht »Lied der Verlassenen«, in welchem sie folgendermaßen ausdrückt, wie sie sich fühlt.
Lied der Verlassenen. Es lockte die Sonne so freudig und hell, da schnürte sein Bündel mein trauter Gesell. Ein Sträußchen zum Abschied und dann war er fort, das Sträußchen am Fenster ist lange verdorrt. Ihr Blumen im Felde, was habt ihr so gut? Es steckt euch mein Liebster als Schmuck an den Hut. Es küsst euch die Sonne, es kost euch der Wind. Wer aber küsst mich noch, mich armes Kind? Ein Bursch, der muss wandern, so sagen die Leute. Ich sitze am Boden und träume in die Weite. Die Hand sinkt so müde, das Mädchen schläft ein. Ach, wer doch mit könnte in die Welt hinein.
Es wird deutlich, dass sie gern die Ketten der damaligen Konvention gesprengt hätte, um sich als Schriftstellerin frei entfalten zu können.
Zusammenfassend kann man sagen, dass es sich auch heute noch lohnt, den einen oder anderen Text von Margarete Bruns zu lesen. Ihre Werke verdienen mehr Aufmerksamkeit, auch wenn man die Texte als Produkte ihrer Zeit sehen muss. Sei es nun die Gedichtsammlungen »In der sinkenden Sonne« aus dem Jahr 1925 oder »Die Nacht des Ather« von 1927. Insbesondere gilt unsere Leseempfehlung für Margarete Bruns tragisches Spiel in 5 Aufzügen namens »Ein Traum vom Tode« aus dem Jahr 1935, in dem Margarete Bruns auf die Herstellung neuer Kanonen in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg hinweist, sie den Wunsch nach dem Tod eines bösen Reichskanzlers niederschreibt und gegen den Antisemitismus in Europa anschreibt.
Das Herder, unsere digitale Schule.
Sag mal, wusstest du eigentlich, dass der Bruns Verlag auch ganz berühmte Bücher herausgebracht hat?
Echt? Inwiefern berühmt?
Also, wenn du die damaligen Bücher des Bruns Verlags mit heutigen Büchern vergleichst, dann handelte es sich um spätere Weltbestseller wie die heute weltweit bekannten Harry Potter Bände einer Joanne K. Rowling. Allerdings wurden die meisten Autoren, die Bruns verlegte, erst später weltberühmt.
Ach so, jetzt verstehe ich. warum Jonathan, Michel und Finn sich mit dem französischen Autor Charles Baudelaire beschäftigt haben.
Ja, Baudelaires Werke haben Max und Margarete Bruns nicht nur herausgebracht, sondern sogar selbst ins Deutsche übersetzt.
Okay, dann lass uns den Beitrag mal hören.
Im Zuge unserer Auseinandersetzungen mit den Übersetzern Max und Margarete Bruns sind wir auf den Literaturwissenschaftler Marc Behrens gestoßen. Behrens hat sich für seine Dissertation mit Max und Margarete Bruns beschäftigt, besonders mit ihren Übersetzungen der Werke des französischen Autors Charles Baudelaire, einem Vertreter der klassischen Moderne. Zur Literatur der Moderne äußert sich der Literaturwissenschaftler Marc Behrens folgendermaßen.
Die Literatur der Moderne, zuerst muss man sagen, was bedeutet eigentlich modern? Es kommt von modernus und es heißt neu. Bezeichnend waren hauptsächlich zwei Dinge, nämlich erstens, dass die Begriffe Romantik und Klassik einfach nicht mehr ausreichten, weil neue Texte da waren. Nennen möchte ich als wichtigste neuen Autoren dann den Charles Baudelaire, im deutschsprachigen Bereich auch Heinrich Heine oder Georg Büchner, die direkt nach dieser Epoche Texte machten, die damit nicht mehr vergleichbar waren. Das Zweite war dann besonders wichtig bei Charles Baudelaire, weil es zieht sich wie ein roter Faden eigentlich durch die gesamte Epoche, das Verhältnis des Individuums zur Masse, besonders in Großstädten. Das fing bei Baudelaire in Paris Mitte des 19. Jahrhunderts an und zieht sich durch bis Alfred Dublins Berlin-Alexanderplatz oder Robert Musils Mann ohne Eigenschaften.
Besonders in der Kritik stand die Moderne wegen ihrer häufigen Tabubrüche. Diese Tabubrüche haben wir auch in einigen Gedichten von Baudelaires Die Blumen des Bösen gefunden, wie zum Beispiel in folgenden Versen.
So möchte ich einst zur Nacht, wenn der Wollust Stunden klingen, zu deinen Schätzen dringen, ein Feigling zu dir kriechen, stumm und sacht, dich züchtigen, du Gesunde, zerpressen deine Brust, ins blühende Fleisch voll Lust, dir schlagen eine breite, tiefe Wunde.
Deshalb war es für Max und Margarete Bruns heikel, Les Fleurs du Mal von Charles Baudelaire zu übersetzen.
Diese Tabubrüche sorgten für gespaltene Reaktionen aus der Gesellschaft und Politik. Der Berliner Polizeipräsident sagte damals zum Beispiel:
Die ganze Richtung passt uns nicht.
Diesen unterschiedlichen Reaktionen lagen oft auch verschiedene politische Ansichten zugrunde, wie Marc Behrens betont.
Die neue Richtung hatte seine Befürworter und auch seine Gegner. Und grob über den Daumen kann man sagen, diejenigen, die in den Aufständen 1848 sowohl in Deutschland als auch in Frankreich auf den Barrikaden standen bzw. die errichtet hatten und auf der anderen Seite diejenigen, die auf der Seite der Reaktion standen. Letztere entwickelten sich immer wieder bis hin in den sogenannten Imperialismus Wilhelms II. In Deutschland zu Gegnern der Moderne. Besonders Baudelaire wurde dann sogar mit dem Begriff entartet, Ende des 19. Jahrhunderts belegt.
Als einer der bekanntesten Dichter der Moderne war Charles Baudelaire viel Kritik ausgesetzt. Ihm wurden verschiedene Dinge vorgeworfen. Otto von Leixner sprach beispielsweise von einer
Wiedergabe von Ausschweifungen, die ins Zuchthaus oder in die Irrenanstalt führen.
Als Max und Margarete Bruns Baudelaires Werke übersetzt hatten, mussten sie deswegen mit gleicher Kritik kämpfen. Daher war es nicht selbstverständlich für jemanden in Max Bruns Position als Geschäftsmann, sich derartigen Werken anzunehmen. Im Gegensatz zu heute war die Pressefreiheit damals nicht gegeben. So wurden unsittliche Handlungen in der Literatur verboten und unter Strafe gestellt. Auch Kaiser Wilhelm II. Erklärte:
Eine Kunst, die sich über die von mir bezeichneten Schranken hinwegsetzt, ist keine Kunst mehr.
Dennoch wurde im Jahr 1901 die erste Übersetzung eines Baudelaire-Bandes im Bruns Verlag veröffentlicht. Bis 1909 wurden 5 weitere Bücher von Charles Baudelaire durch das Bruns-Ehepaar übersetzt und herausgebracht.
Die Übersetzung eines der bekanntesten Werke von Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, ist beim Bruns Verlag allerdings erst 1921 unter dem Namen Blumen des Bösen erschienen.
Es gab allerdings auch schon vorher Übersetzungen der Werke Baudelaires, dazu Marc Behrens.
Auf jeden Fall gab es 1879 die ersten Übersetzungen von Theodor Ziesing, einem Schweizer. 1891 dann die ersten von Stefan George. Damit war zum ersten Mal ein deutscher Lyriker von Rang sozusagen damit befasst. Und George hatte in Paris Stéphane Mallarmé und andere kennengelernt, die sich um den Nachlass von Baudelaire kümmerten. 1901 hat er dann die Les Fleurs du Mal in den Bondy Verlag gebracht. Und die Übersetzungen von Stefan George, da sind sich fast alle einig, sind am Ende eine Georgisierung. Beziehungsweise es ist mehr Stefan George da drin als Baudelaire.
Max und Margarete Bruns waren zwar nicht die ersten, die sich an Übersetzungen der Werke von Charles Baudelaire versucht haben, allerdings war beispielsweise Georges Übersetzung auch nie für ein größeres Publikum gedacht. Außerdem litt sie an Georges zweifelhaften Ruf und wurde nie groß veröffentlicht. Daher schaffte es erst das Bruns-Ehepaar, die Werke Baudelaires für eine breitere deutsche Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Damals wie heute gab es drei unterschiedliche Übersetzungsansätze. Erstens eine rein inhaltliche Übersetzung, bei der jegliche stilistischen Mittel verloren gehen. Der zweite Übersetzungsansatz ist, so zu übersetzen, dass es zwar noch zu den Absichten des Autors passt, aber nicht wortwörtlich übereinstimmt. Eine 1:1 Übersetzung ist der letzte Ansatz. Diese soll möglichst nah am Originaltext sein. Max und Margarete Bruns sind dabei dem zweiten Ansatz zuzuordnen. Sie haben also keine wortwörtliche Übersetzung vorgenommen. Dies wird auch in Max Bruns Vorwort seiner Übersetzung von Baudelaires Blumen des Bösen deutlich.
Einen Dichter kann nur ein Dichter übersetzen. Und ein Dichter kann durchaus nicht Gedichte übersetzen. Er kann nur dichten und abermals dichten. Nur dem zum Ausdruck verhelfen, was ihm zum Eindruck verhalf.
Es gab aber auch Unterschiede zwischen dem Übersetzungsstil von Max Bruns und Margarete Bruns, wie Marc Behrens ausführt.
Der Unterschied zwischen beiden ist, dass Max gelegentlich auch Archaismen benutzt, so Wörter wie Beut oder sowas, die dem 19. Jahrhundert entlehnt sind. Und damit stellt er ihn ein bisschen dar wie ein Dichter des 19. Jahrhunderts, während Margarete zum Beispiel Worte wie konzentrieren und solche Sachen benutzt, die heute noch gebräuchlich sind, also moderneres Deutsch eigentlich anwendet. Und dadurch Baudelaire zu ihrer Zeit auch als sehr modernen und progressiven Lyriker darstellt.
Aufgrund der großen Kritik an Charles Baudelaire in Deutschland wurde bereits im Vorhinein versucht, die Veröffentlichung der Übersetzungen zu verhindern. Sogar Max Bruns selbst hatte sich teilweise der Kritik an Baudelaire angeschlossen und ihn als krank bezeichnet. Dennoch hielt er die Übersetzung von Charles Baudelaires Werken für seine Pflicht. Dies wird auch durch ein Zitat von Max Bruns deutlich.
Charles Baudelaire ist ein Name, welcher der Weltliteratur und also auch der Kulturgeschichte der Menschheit angehört. Diese Tatsache rechtfertigt nicht allein das Erscheinen dieser ersten deutschen Werke. Sie macht sie direkt zu einer Pflicht.
Die Brunschen Übersetzungen leisteten demnach einen wertvollen kulturellen Beitrag. Gerade bei der Jugend verbesserten sie das Verständnis für die französische Literatur. Dass diese Übersetzungen auch tatsächlich gelobt wurden, verdeutlicht Marc Behrens.
Dann war da noch der Nachruf von Herbert Eulenberg, als dieser Verlag verkauft worden war und es an den Gretlein Verlag und Co. in Leipzig, hat Herbert Eulenberg im Nachruf geschrieben, dass bis dahin, also bis zu den 1930er Jahren, noch nirgendwo eine sorgfältigere Ausgabe von den Werken Charles Baudelaires gemacht wurde wie bei Bruns.
Durch den besser verständlichen Übersetzungsstil, eine großflächige Veröffentlichung und eine Ausrichtung auf die breite Masse schafften es Max und Margarete Bruns also, der konservativen deutschen Gesellschaft die Literatur der Moderne näher zu bringen.
Das Schülerradio aus dem Herder-Gymnasium. Wir spitzen eure Ohren.
Wie wir vorhin schon erwähnt haben, war Max Bruns ein leidenschaftlicher Dichter.
Mit Max Bruns Selbstbild als Dichter haben sich Emily und Tim beschäftigt.
Na, dann hören wir uns jetzt an, was Max Bruns in seinen Werken über den Poeten gedacht hat.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Folgenden rede ich, Emily Schnittger, zusammen mit meinem Co-Moderator Tim Fernekohl über das Dichterbild von Max Bruns, welches wir autobiografisch interpretiert haben. Wir gehen chronologisch durch die Werke von Max Bruns und deswegen beginnen wir mit einem Gedicht aus dem Jahr 1897, als Max Bruns 21 Jahre alt war, mit dem Titel Erklärlich.
Dies Reimen hast du gern? Ich glaub es wohl. Wenn weiblich weich zwei Jambenzeilen klingen, die kraftvoll fest zwei männlich umschwingen, es ist ein gar so liebliches Symbol.
Dieses Gedicht macht deutlich, dass Max Bruns einen sehr positiven Blick auf das Dichterbild seiner Zeit hatte. Das wurde zum Beispiel durch Aussagen wie weich und kraftvoll von Max Bruns deutlich gemacht. Im folgenden Jahr, also 1898, erschien sein Werk Dichterpflicht. Dieses Gedicht macht deutlich, dass Max Bruns einen sehr positiven Blick auf das Dichterfeld seiner Zeit hatte. Das wurde zum Beispiel durch Aussagen wie weich und kraftvoll von Max Bruns deutlich. In dem folgenden Jahr, also 1898, erschien sein Werk Dichterpflicht, in welchem er ausdrückt, dass die Dichtung eine lebenslange Berufung für ihn ist. Dies wird durch das folgende Zitat deutlich.
Ausschreiben kann man sich nie. Nie, solange der Geist lebt.
Als nächstes beschäftigen wir uns mit seinem Gedicht Mein Reich aus dem Jahr 1990. Hier ein Ausschnitt.
Reich meiner Worte, die ich reifend wählte. Du, einst ein Garten, schmiegsam junger Garten. Nun ruhestarker Stand von speerumsperrten, sanftschweren Schäften, die nur der Mond sich stählte.
Hiermit drückt Max Bruns aus, dass er sich durch seine Worte und seine Vorstellungskraft ein eigenes Reich geschaffen hat.
Schreckt, Dichter, nicht ein frühes Ende dich? Beglückt das Wirken deiner Hände dich?
Dieser Ausschnitt aus dem letzten Gedicht mit dem Titel Mir selbst, mit welchem wir uns beschäftigt haben, soll einen Bezug zu anderen Dichtern herstellen und die Dichtung als Vollendung darstellen. Abschließend kann man sagen, dass Max Bruns einen positiven Standpunkt gegenüber seiner Berufung als Dichter hatte.
Er hört im Hain der Gottheit Boten gehen. Er deutet die satanische dunklen Dünste und weiß von jedem schändlichen Geschlecht.
Das Herder. Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage.
Willst du wissen, wie man noch mehr über das Leben von Max Bruns erfahren kann?
Was denn noch? Wir haben doch schon sehr viel herausgefunden.
Ja, aber weißt du, ob er gläubig war?
Nein, aber das hören wir im nächsten Beitrag, oder?
Japp. Der folgende Beitrag ist von mir und Sam Hellermann und erläutert Max Bruns Einstellung zum Glaube und dem Tod. Viel Spaß.
Und wir haben uns über Max Bruns Einstellung zum Tod und seinem Glaube informiert. Dann haben wir die Gedichte von Max Bruns autobiografisch in den Themen Tod und Glaube ausgewertet. Das bedeutet, dass wir das lyrische Ich in seinen Gedanken als Max Bruns angesehen haben. Angefangen haben wir mit dem Gedicht Dichterpflicht, welches 1898 geschrieben wurde. Max war damals 22 Jahre alt. In diesem Gedicht kann man erkennen, dass Max Bruns glaubt, dass es nach dem Tod nicht vorbei ist, sondern der Geist bestehen bleibt.
Man muss sich reif schreiben. Ausschreiben kann man sich nie. Nie. Solange der Geist lebt. Und er überdauert bisweilen, dem Himmel sei Dank, den Leib um Generation.
1926, im Alter von 50 Jahren, hat Max Bruns dann Terzinen vom Dichter geschrieben. In diesem Gedicht wies er auf die griechische Mythologie hin. Dies tat Max Bruns durch den Begriff Gorgonenschild. Ein Schild, auf dem drei geflügelte Schreckgestalten mit Schlangenhaaren abgebildet sind. Die Gorgonen.
Der Dichter spiegelt im Gorgonenschild die Welt der Tiefe und sie starrt ergriffen und kündet dir bezaubert, was sie gilt.
Und man kann erkennen, dass Bruns an Gut und Böse glaubt, ebenso an Gott. Denn der folgende Abschnitt verweist auf Gott.
In seinem Schoße braun die bösen Brünste, er ist der Keusche mit dem Glorienschein, er kennt die weißen und die schwarzen Künste.
Im selben Jahr dichtete Max Bruns Terzinen an meinen Tod. Dieses Gedicht nimmt eine besondere Perspektive ein, nämlich aus der Sicht Gottes.
Belehn ich dich mit dieses Leibes Bürde, so brech ich dem Gebrechlichen das Brot, der ohne meinen Wert verkümmern würde.
Aus Terzinen an meinen Tod kann man schließen, dass Max Bruns an den Heiligen Geist und Gott glaubt. Max Bruns glaubte außerdem nicht nur an das Weiterbestehen nach dem Tod im Himmel, sondern glaubte auch an die Hölle. Dies wird im Gedicht Dichterberuf, welches er im Alter von 63 Jahren schrieb, durch seine dunkelsten Dämonen deutlich.
Worte wie wuchtige Steine behauen und bildsam aufeinander schichten, mich selbst als Steingebilde schauen. Das heißt meiner Seele, dichten. In solchen Zwängen bin ich gestellt durch meine dunkelsten Dämonen. Meine Wunder weihe ich mir zur Welt, in der nun mag ich wohnen.
Im ungefähr im Alter von 63 Jahren schrieb er das Gedicht Gott, welches unsere Theorien bestätigt, nämlich, dass er an Gott glaubt und keine Angst vor dem Tod hat, da die Seele weiter besteht.
Der Gottheitgeist kennt keine Endgrenzen. Sie lässt sich nicht mit Lorbeck grenzen, und nicht mit bunten Bannern überlisten.
Kurz vor seinem Tod im Jahr 1945, im Alter von 69 Jahren, hat Max Bruns sein letztes Gedicht vollendet. Aus diesem Gedicht kann man entnehmen, dass er keine Angst vor dem Tod hat. Er erwartet ihn.
Nun komm, du milde Mutternacht, mit Wunder und mit Stern. Ich hab zu viel an mich gedacht, ich möchte mich verlieren. Es kann, wenn all mein Sinn versinkt, das Ewige nicht vergehen. In dem, was deine Tiefe dringt, möchte still ich auferstehen. Da über Wunsch und Wunder wacht, Urewiger, hab auch meine Acht.
Nun können wir zusammenfassen. Max Bruns war gläubig. Er glaubte an Gott, an Gut und Böse und darum auch an die Hölle. Außerdem hat er keine Angst vor dem Tod. Er erwartet ihn sogar. Er glaubt nämlich an das Weiterbestehen des Geistes nach dem Tod, an das ewige Leben.
Ein jeder stirbt den Tod, den er gelebt.
Max Bruns, 1945.
Leider ist unsere Sendezeit jetzt vorbei.
Im Rahmen unseres Literaturkurses haben wir uns das letzte halbe Jahr mit dem Leben und dem literarischen Wirken von Margarete und Max Bruns beschäftigt.
Wir hoffen, euch einige Neuigkeiten über das literarisch sehr aktive Minder-Ehepaar berichtet zu haben.
Im Sommer hören wir uns wieder, dann präsentieren wir euch einige Hörspiele, die wir aus zumeist unbekannten Texten von Max und Margarete Bruns erstellen werden.
Also bis zur Sommersendung im Juni. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag.
Tschüss!